D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und darin erfahren wir, warum wir Morde so lieben. Das ist einfach, das muss man so sagen, die beste Krimiserie der Welt. Und sie spielt natürlich in England, im Herzen der britischen Nation, mittendrin in London, im Buckingham Palace. Und in dem sitzt niemand Geringeres als Sherlock Holmes, zusammen mit John Watson auf einem Sofa. Und gute Detektive wissen einfach auch in einer schwierigen Situation, was da gerade los ist.
What are we doing here, Sherlock? Seriously, what?
I don't know.
Sherlock, und das ist nur ein Beispiel hier von der BBC, True Detective, HBO-Produktion, Borgen aus Dänemark sind andere Beispiele. Und wenn wir in die Bücher gucken, in der Literatur, Stieg Larsson mit Lisbeth Salander, Arne Dahl mit dem A-Team und Christina Kiauka, die Radiowissen-Reporterin. Dein Lieblingskrimi ist welcher?
Also ich stehe mehr auf Thriller und kann da sagen, Kings of Cool fand ich total cool. Und jetzt schlummert ein neuer gerade auf meinem E-Book Oliver Harris London Killing. Da bin ich sehr gespannt, wie der wird.
Die Krimi-Formel, warum wir Morden lieben. DD Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Preger und freue mich aufs Ermitteln. Im Krimi ist es ja so, da gibt es den Begriff und auch die Figur des Kommissar Zufalls. Das meint, wenn Ermittler besonders weit recherchieren in verschiedene Richtungen, dann müssen sie irgendwann auch was entdecken. Und für den Leser oder Zuschauer muss dieses Entdecken aber zumindest glaubwürdig sein, muss sich irgendwie angedeutet haben. Bei Christian Koch hat Kommissar Zufall mal im Leben zugeschlagen, denn eigentlich ist er gelernter Zäunebauer und heute besitzt er die Krimi-Buchhandlung Hammett in Berlin-Kreuzberg. Benannt nach Dashiell Hammett, das ist der Begründer des amerikanischen Kriminalromans in den 20er, 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und an Christian Koch geht jetzt die Frage, wie denn eigentlich dazu gekommen, eine solche Buchhandlung zu leiten?
Ich bin 1997 von Hannover nach Berlin gezogen, habe in meinem alten Handwerksberuf hier ein bisschen weitergearbeitet, verstand mich aber mit meinem damaligen Chef nicht so gut, er sich auch nicht mit mir. Und dann habe ich durch Zufall die Krimi-Buchhandlung Hammett entdeckt. Die gab es damals schon 3 Jahre, habe hier ein bisschen als Aushilfe angefangen. Ja, und die damalige Besitzerin wollte und musste verkaufen und das Team hatte irgendwie ein bisschen Angst und geht der Laden weiter und geht das gut. Und ich habe als Neuling gesagt, finde ich toll, mache ich. Und ja, seitdem habe ich das Hammett seit gut 15 Jahren.
Keine Angst gehabt, dass das schief gehen könnte?
Ich war damals so naiv, dass ich an Angst gar nicht gedacht habe. Ich habe auch nach und nach erst lernen müssen, was man alles für die Übernahme einer Buchhandlung braucht, zum Beispiel Geld. Auch das war mir vorher nicht so klar, aber ich habe alles hinbekommen.
Und läuft es denn auch die 15 Jahre oder ist das schwierig, weil es halt sich auf Krimi spezialisiert?
Also ich glaube, dass das die Sache leichter macht, die Spezialisierung. Relativ egal, ob es jetzt das Krimi-Genre ist oder ob es Reiseliteratur oder Kochbücher sind, das meine ich ernst. Weil durch die Spezialisierung sind sie viel besser ausgestattet, haben viel mehr Ahnung vom jeweiligen Thema und können auch gegen die Großen und gegen das große Internet anstinken. Positiv gemeint und das ist einfach nur gut. Und funktionieren tut das Hammett. Also ich ernähre mich, meinen Hund und 3 Mitarbeiter und das auf 35 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ich werde nicht mehr Milliardär in diesem Leben, aber ich kann essen und trinken und ein paar Bücher kaufen.
Wie kriegen Sie die Infos? Bedeutet das vor allen Dingen selbst viel lesen?
Ja, also das ist nach wie vor wichtig. Ich habe allerdings inzwischen umgeschaltet vom beruflichen Lesen zum Interessenlesen. Ich lese nur noch Sachen, die mich interessieren, wo mein Bauchgefühl leise aufschreit oder aufmiebt. Und das reicht auch. Also ich lese relativ viel. Ich habe das Glück, dass ich ein Schnellleser war, bin bis heute. Dadurch eine ganz gute Quote pro Woche, pro Monat. Das ist das A und O, weil hier wird viel beraten. Viele Menschen denken ja, spezialisierte Buchhandlung, da kommen nur Freaks und Quacks rein, wissen, was sie nehmen, zahlen und gehen wieder raus. Das ist geradezu konträr in der Wirklichkeit. Hier ist eine ganz hohe Beratungsdichte, ungefähr 2,5-3 Mal so hoch wie in einer gewöhnlichen Buchhandlung. Und das geht nur, wenn sie viel lesen, viel kennen. Und im Laufe der Jahre kommt natürlich viel zusammen, das muss man sagen.
Das heißt, die Leute kommen auch wirklich rein, um erstmal ein bisschen zu stöbern und wollen dann auch mit ihnen ins Gespräch kommen.
Absolut. Der klassische Weg ist, Leute kommen rein, gucken sich bei den Neuheiten um, vielleicht auch noch im Regal selber, hat mein Lieblingsautor oder meine Lieblingsautorin was Neues geschrieben oder steht da was ich nicht kenne. dann vielleicht nochmal im Nebenraum, wo ich die antiquarischen gebrauchten Bücher habe. Aber dann fast, also ich würde sagen, mindestens jeder zweite Kunde fragt auch was.
Wie sieht denn der Laden dann aus? Gibt es eine kleine Leseecke, wo ich mich auch mal hinsetzen kann und das erste Kapitel oder den bis zum ersten Mord lesen kann? Also ist es so urig oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also urig ist es. Es ist ein Altbau mit einer sehr niedrigen Decke, alles voller Bücher. Der Hund liegt immer irgendwo rum, man stolpert gerne über ihn. Eine Leseecke habe ich aus Platzgründen nicht wirklich. Ich habe eigentlich zwei sehr schöne Holzstühle, die sind aber im Moment, quillen die vor Büchern über, weil so viel neu erschienen ist. Das ist traditionell vor der Frankfurter Buchmesse so. Aber ich bin immer höflich und räume die Bücher auch gern mal weg.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie lesen eigentlich nur noch aus Lust, da wo das Bauchgefühl irgendwo anspringt.
Ja.
Wann springt denn bei Ihnen das Bauchgefühl an?
Also das kann ich gar nicht an bestimmten Wörtern oder Vokabeln festmachen. Es ist auch egal, ob der Roman hier in Berlin spielt oder Costa Rica. Mich muss irgendwas am Klappentext und von der ersten Seite so ein bisschen anpicken, antriggern. Und was ich immer mag, was mich interessiert, dass der Mensch, der das Buch geschrieben hat, dass der mir eine Geschichte erzählen will.
Und wie die aussehen kann, das klären wir gleich mit Christian Koch von der Krimi-Buchhandlung Hemmet in Berlin-Kreuzberg. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, die Krimi-Formel, warum wir Morden lieben. Ich habe einen Fehler. Ich fühle nämlich die Pflicht, ein Buch zu Ende zu lesen, wenn ich es einmal angefangen habe. Das ist total dumm, weil eh zu wenig Zeit da ist, schon die guten Bücher irgendwie zu Ende zu lesen. Aber selbst wenn mir irgendwie Figuren nichts geben, der Plot irgendwie konstruiert ist, selbst dann finde ich, ja, vielleicht wird das ja noch der Krimi. Die Krimi-Formel, warum wir das Morden lieben, die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Und die Frage geht an Christian Koch, der eine Krimi-Buchhandlung in Berlin leitet, in Kreuzberg. Die Handlung heißt Hemmet. Herr Koch, schlimmster Krimi ever, den Sie gelesen haben?
Da bin ich natürlich vorsichtig und diplomatisch. Nein. Also ich habe mal einen Roman zerfetzt, wie ich bis heute finde, zu Recht in meiner Kritik. Und der Autor hat mir mit rechtlichen Schritten gedroht. Und da der leider auch eine gewisse Bekanntheit hier in Berlin hat, habe ich mich dann schweren Herzens entschlossen, die Rezension ganz runterzunehmen. Er wollte, dass ich die entschärfe, das habe ich aber nicht getan.
Das heißt, Sie möchten jetzt auch ungern den Namen nennen.
Genau, er hat relativ wenig Buchstaben.
Und kommt aus Berlin?
Ich glaube schon.
Was ist denn das Gute, was Sie zuletzt gelesen haben, was Sie richtig geflasht hat?
Also was mich geflasht hat, leider aber nur mich und ein paar wenige Kritiker und wenige Leser, ist das Buch Gelbesten. Das ist von einem amerikanischen Autor, in Deutschland ist es sein Debütroman, der heißt Nick Pizzolatto. Hat eine relativ bekannte Fernsehserie in Amerika verfasst, also die Bücher dafür geschrieben.
Das ist True Detectives, ne?
Ganz genau.
Ja.
Und im Roman, also mich hat er einfach wunderschön an so 30er, 40er Jahre Stimmung und Romane erinnert. Da habe ich mich wirklich wohl und ja, gut gefühlt, aber das ist leider so, das hat dann wenig mit kommerziellem Erfolg zu tun, ne?
Wenn Sie den empfehlen an Ihre Kunden,
ja.
Und sind die dann begeistert oder ist das wirklich, wie Sie gerade gesagt haben, die kommen zurück und sagen, nee, war doch nicht meins?
Nein, das liegt einfach daran, ich würde nie mein momentanes Lieblingsbuch breit empfehlen. Ich empfehle das gnadenlos nur an Leute, wo ich mir sicher bin, es passt und es gefällt, weil sonst geht es schief, ne? Weil das, was mir gerade gefällt, das gefällt vielleicht nur 6% meiner Kundschaft und wenn ich das breit empfehlen würde, das haut nicht hin, weil mein Begehr ist einfach, dass die Menschen, die hier im Laden, die in den Laden kommen, die ins Hemmet kommen, dass die mit einem guten, für sie guten Buch rausgehen. Ob mir das jetzt im Endeffekt hervorragend gefällt oder nur gut oder vielleicht nur mittelmäßig, finde ich, also für mich spielt das keine Rolle. Die sollen das kriegen, was sie sich wünschen.
Wie ist das denn mit den Leserwünschen? Was will denn der normale Kunde?
Also das ist natürlich breit gestreut, aber die Tendenz seit Jahren geht auch hier im Hemmet. Die Leute lieben Serien, wiederkehrende Figur, wiederkehrende Orte.
Also doch der Freunde-Charakter so irgendwie, weil ich den schon kenne, der da
ja,
ist.
Ja, ne, so man weiß so ein bisschen, was einen erwartet, vielleicht eine kleine Überraschung drin. Das sehen Sie auch, die Verlage lieben das. Ne? Die Verlage nehmen kaum noch Manuskripte an, die als Einzelwerke gekennzeichnet sind. Das ist leider so. Also die Verlage reagieren ja auch sehr fix. Kosten für einen Verlag ist, das muss man wirtschaftlich sehen. Es ist natürlich einfacher, den 5 in einer erfolgreichen Serie zu bringen. Den brauchen sie nicht mehr so groß zu vermarkten oder zu erklären, als jetzt ein Debütroman. Da müssen sie erklären, wer ist der Autor, wo lebt er, was hat er für Haustiere, was isst er gerne. Und das ist alles sehr mühselig und auch teuer.
Jetzt ist es ja so, die skandinavischen Romane oder überhaupt die skandinavischen Stoffe sind ja relativ groß, gerade hier in Deutschland. Also ja. Nicht nur Mankels Wallander, ich denke auch natürlich an Stieg Larsson und Lisbeth Salander, aber auch an Arne Dahls internationales Ermittlerteam, die A-Truppe. Ist es so ein bisschen der skandinavische Markt, der weiterhin auch sehr, sehr nachgefragt wird von den Leuten?
Ja. Okay. Also vor Jahren hätte ich Ihnen anders geantwortet in meiner Vermutung und gesagt, dass diese Welle abebben wird. Aber es ist fast konträr. Ich merke das auch im Moment, ist ja eine hohe Neuerscheinungsdichte. Und wenn ich sehe, was oder den Anteil skandinavischer Kriminalliteratur sehe, dann ist der mindestens gleich geblieben, in Teilen vielleicht sogar gestiegen. Und dann gibt es einen ganz interessanten Punkt, den ich eher durch meine Kundinnen mitkriege. Recht populär ist ja U-Bahn-Plakatwerbung geworden, also für Bücher, für Literatur. Und da wird tatsächlich schwerpunktmäßig für skandinavische Literatur geworben.
Dann geben Sie uns zum Abschluss einen zusätzlichen Tipp. Was sollten wir lesen, wenn wir mal was anderes lesen wollen?
Also wenn Sie was anderes lesen wollen, mutig sind, verwegen, dann würde ich Ihnen von einem Autoren aus San Francisco etwas empfehlen. Der Autor heißt Jim Nisbet. Das ist ein kleiner Verlag namens Pipe Masters, aber überall zu kriegen oder zu bestellen. Und das Buch hat den skurrilen Namen Der Krake auf meinem Kopf.
Jim Nisbet, Der Krake auf meinem Kopf. Empfohlen von Christian Koch, der hat die Krimi-Buchhandlung Hemmet in Berlin. Warum wir Morden lieben. Sein Kommissar heißt Van Veeteren. Krimi-Liebhaber kennen das und auch viele seiner Romane wurden fürs Fernsehen verfilmt, also nicht von Van Veeteren, sondern die Rede ist natürlich von Håkan Nesser. Allein in Deutschland wurden seine Bücher rund 7,5 Millionen Mal verkauft. Und der schwedische Krimi-Autor war bei uns schon mal zu Gast bei Die Radio Wissen im Interview. Ne, Christina Kiauka?
Genau, ja. Und da hat er die für mich total einleuchtende Antwort gegeben, warum so viele Deutsche die Schweden-Krimis verschlingen.
It's Astrid Lindgren. Every German kid are familiar with Sweden from very early on. I mean, you have Sweden in your blood because you read about Bullerbyn, about Emilia Lönneberg, about Pippi. And this is not so in England and the United States, for instance. They hardly know who Astrid Lindgren is, whereas every single German child knows Sweden from early on. And then it's very easy to go from that kind of literature to crime fiction, for instance. You have this particular bond to Sweden.
Das hat Håkan Nesser in Endlich Samstag bei dir Radio Wissen gesagt.
Also die Schuld trägt Astrid Lindgren, Kinderbuchautorin, die uns eben Bullerbü nach Deutschland gebracht hat und sozusagen mit der Schweden-Romantik vertraut gemacht hat, sagt Håkan Nesser. Aber Christina, bei mir ist das eher die heile schwedische Welt, die Lindgren in ihren Büchern beschrieben hat. Wie passt das jetzt zu den düsteren, blutigen Krimis von Nesser?
Nesser meint, dass Lindgrens Bücher durchaus auch dunkle Seiten haben, also in Bullerbü, ich habe das immer als Bullerbü ausgesprochen. Und das stimmt auch, gerade Bullerbü, wenn ich so überlege, da waren ja oft so dunkle Winternächte, das war schon so ein bisschen düster. Und Lindgren hat ja zum Beispiel auch mit Kalle Blomqvist eine Detektivgeschichte geschrieben und der Name Blomqvist, den gibt es ja auch viel später.
Stimmt, ja.
Und zwar bei Stieg Larsson. Da hat Nesser darauf hingewiesen, dass Blomqvist da ja eine Figur ist.
Er ist, glaube ich, dieser Journalist in den Millennium-Büchern von Larsson. Und ich fand ja großartig Lisbeth Salander, ne, diese wütende Asperger-Frau, die Heldin, die Hackerin.
Anti-Heldin.
Ja, oder Anti-Heldin, genau. Aber ganz so brutal ist Håkan Nesser nicht, wie Stieg Larsson, oder?
Nee, das ist nicht so sein Ding. Er ist bescheiden, wenn es ums Morden geht.
I'm not one of the brutal ones. I never was. I mean, there are some other writers that they use a lot of violence and blood and brutal killings. I don't do that. I never did that. So, I mean, somebody has to die if it's a crime story. But otherwise, I think I'm pretty modest when it comes to killing.
Oh, das hört sich gut an. Wir suchen ja heute so ein bisschen nach der Krimi-Formel. Was sagt Håkan denn dazu?
Die ähnelt seiner Meinung nach eher einer hochkomplexen mathematischen Formel als 1 plus 1 gleich 2. Und er meint, egal ob Krimi oder Roman, die Grundgeschichte, die muss einfach gut sein.
You need to think about the story. You need to read 1,000 books before you can write one. You need to be very careful with your language. You need to pick every single word and be very, very careful. And you need to be able to be on your own, alone doing this. But it's not easy.
Und Håkan sagt später dann auch noch in einem Interview, dass er alleine zum Schreiben sein muss, beziehungsweise mit seinem Hund. Das ist nämlich sein erster Leser, beziehungsweise besser gesagt Zuhörer. Und er sagt, wenn der Hund nicht drin bleibt, wenn er vorliest, dann ist es keine gute Geschichte.
Gassi gehen, sagt Krimi-Autor Håkan Nesser. Das komplette Interview könnt ihr im Netz unter dradiowissen nochmal nachhören. Da erzählt er zum Beispiel, wie lange er für ein Buch braucht und warum er auch gerade mal was anderes als Krimi schreibt. Himmel über London, so heißt sein aktueller Roman, und Christina Kiauka hat es nochmal rausgesucht. Dank dir. Die Krimi-Formel, warum wir Morden lieben, so haben wir die Redaktionskonferenz heute Abend genannt. Und wir haben es einfach nicht gefunden, die Krimi-Formel. Und haben gedacht, gut, dann nutzen wir die Schwarmintelligenz und schicken das Ganze mal an euch weiter. Christina Kiauka, was haben wir genau getan?
Wir sind ins Netz gegangen und da genauer gesagt in die sozialen Netzwerke. Wir haben nämlich bei Facebook den Aufruf gestartet, einen Krimi zu schreiben und haben natürlich uns selbst auch beteiligt und den Anfang für diese Geschichte gelegt. Und ja, so hören Sie sich an, diese dramatischen ersten Sätze.
Torge Hellmann setzte seine Bohrmaschine an den Schlosszylinder. Irgendein Scherzkeks hatte das Türschloss im Waschraum des Backstage-Bereichs mit Sekundenkleber zerstört. Komisch eigentlich. Heutzutage benehmen sich selbst die härtesten Musiker immer sehr viel besser als die Konzertbesucher. Als der Hausmeister die Tür öffnete, schlug ihm ein ätzender Geruch entgegen.
Mysteriös. Auch diese Musik kommt mir mysteriöserweise sehr bekannt. Irgendwer ist da auf Abwägen. Also Tatort Klo erkenne ich, genauer gesagt Konzert Klo. Die Figur erkenne ich auch, ist ein Hausmeister. Die Waffe, möglicherweise eine Bohrmaschine. Ich finde, ist eine gute Ausgangslage. Wer hat was daraus gemacht?
Also es gab natürlich viele Rückmeldungen oder einige Rückmeldungen und die erste Fortsetzung von diesem grandiosen Anfang, die hören wir jetzt von Hermann Leopold.
Eine Stunde später am Tatort. Die Menge an Säure hätte nie gereicht, den ganzen Leichnam zu zersetzen, sagte der Pathologe und fuhr fort. Fingerabdrücke sind aber nicht mehr feststellbar. Kommissar Petersen nickte kurz seinem Kollegen zu und blickte auf den Toten herab. Was hatte ein so alter Greis im Waschraum der Stadthalle zu suchen? Und was hatte er mit dem Rockkonzert zu tun? Und warum wollte jemand die Identität des Alten verschleiern? Vermisst wer Keith Richards? Fragte ein Polizist und wedelte hektisch mit einem ausgedruckten Foto. Richards? Kannte Petersen nicht und brachte den viel zu engagierten jungen Kollegen mit einem bösen Blick zum Schweigen.
Keith Richards stirbt den Stadthallentod. Was ihr sonst noch für Krimi-Stories, hört sich auch gut an, sehr international, was ihr für Krimi-Stories für uns geschrieben habt, das gucken wir uns im Laufe der Sendung an. Der D-Radio-Wissen-Krimi hat begonnen. Die D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz um 6:50. Die haben wir heute Abend genannt, warum wir Morden lieben. Wir sind also so ein bisschen auf der Suche auch nach dem Rezept des richtigen Krimis. Beim Tatort ist das relativ einfach, das kann man in 120 Sekunden erklären. Also Balulis kann's.
Gut, dass wir die Leiche immer ganz am Anfang finden.
Kaffee?
Danke. Da ist ja gar nichts drin.
Natürlich nicht. Das ist doch nur Requisite.
Ab ins Präsidium.
Sag mal, weshalb sind wir eigentlich so unterschiedlich?
Damit Spannung zwischen uns entsteht.
Und was bringt das dem Zuschauer?
Hin und wieder wird es deswegen zu lustigen Situationen zwischen uns kommen. Aber ich habe eine Spur.
Lass uns gehen.
Ja. Ah, und wir dürfen noch nicht vergessen zu zeigen, in welcher Stadt wir sind.
Sag mal, haben wir eigentlich schon ein Thema von gesellschaftlicher Relevanz?
Du meinst den verkrampften sozialkritischen Einschlag? Kommt jetzt. Atomlobby.
Oh, das ist gut.
Und warum verdächtigen Sie mich genau?
Weil das den Zuschauern gefällt.
Sie meinen den Gedanken, dass die da oben auch niedere Triebe haben?
Genau. Verbindung in die Politik, skrupellos, geldgeil.
Das ist aber schon sehr stereotyp.
Ich nehme Sie trotzdem fest.
Das ist Product Placement.
Nein, das nennt man Produktionshilfe.
Wieso haben Sie den Mord begangen?
Hab ich nicht.
Haben Sie doch.
Hab ich nicht.
Haben Sie doch.
Hab ich nicht.
Haben Sie doch.
Blödsinn! Ich kann's gar nicht gewesen sein.
Wieso?
Weil wir erst in der Mitte des Tatorts sind.
Du könntest mich auch mal unterstützen.
Ja, aber du bist so verdammt emotional.
Ja, das muss ich doch sein.
Oh Gott, jetzt beginnt die Charakterzeichnung.
Ich weiß, es bringt die Handlung nicht voran.
Außerdem nimmt es die Spannung raus.
Ist aber wichtig für die Bindung zum Zuschauer.
Wir haben aber nur noch 20 Minuten, dann ist der Film vorbei.
Okay, dann lass uns den Typen von ganz am Anfang fassen.
Gute Idee.
Ja, ich war's. Jetzt laufe ich noch mal weg, damit wir eine Verfolgungsjagd haben.
Und dann ist es erledigt in 120 Sekunden. Sascha Arango ist Drehbuchautor unter anderem für den Kieler Tatort und Grimme-Preisträger. Herr Arango, wenn Sie das jetzt hören in 120 Sekunden, macht Sie das sehr aggressiv, weil es so falsch ist?
Nein, es hat mich amüsiert, weil es ist natürlich auch was dran. Das stimmt schon. Einiges, was ihr da gerade so auf die Schippe genommen habt, ist natürlich ein gewisses Must. Das ist ein Filmklischee.
Heißt das, Sie haben wirklich so ein Schema daneben liegen, wo Sie sagen, so, das muss irgendwie vorkommen im Laufe des Drehbuchs, wenn ich es schreibe?
Ach, Unsinn. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt ja sozusagen, also zum Beispiel, wenn ich, dass die so unterschiedlich sind, das ist natürlich eine total interessante schauspielerische Konstellation, wenn es Konflikte gibt zwischen den, sagen wir mal, Kommissaren. Also man schreibt nicht nach Schema, aber manche Dinge sind sozusagen natürliche Elemente des Erzählens.
Der Konflikt gehört zum Beispiel dazu zwischen Figuren.
Na gut, ich meine, wenn die zum Beispiel beide so eine super Schweiger sind, die ihre Arbeit wortlos machen, wie sähe das aus?
Coole Dialoge.
Klar, es wäre dann sozusagen Clint Eastwood meets Charles Bronson. Die sagen einfach 90 Minuten lang gar nichts.
Jetzt schreiben Sie unter anderem Leipzig-Tatort, Kieler-Tatort. Im Kieler-Tatort hat sich ja ein bisschen was getan. Also Frau Jung ist ja immer noch unbekannt verschollen und Borowski hat einen neuen Sidekick bekommen, also Shay.
Ja. Ja.
Aus Game of Thrones, also
yes.
Bekannt auch als Sibel Kikili. Sandra Brandt heißt sie im Kieler Tatort.
Sarah.
Habe ich Sandra gesagt? Entschuldigung, Sarah Brandt, sorry. Gibt es da Vorgaben, dass der NDR sich hinsetzt und sagt, so, jetzt wollen wir aber mal die Rolle von Frau Kikili ausbauen. Siehe letzter Kieler Tatort, wo sie zum ersten Mal, glaube ich, Epilepsieanfälle im Präsidium bekommt. Ist das eine Vorgabe des Senders?
Nee, das war meine Idee.
Oh. Herzlichen Glückwunsch.
Ich erinnere mich noch genau. Ich hatte die Ehre oder den Auftrag, die Figur zu entwerfen für sie. Und da ich selber nach einem Unfall Epilepsie hatte, habe ich das vorgeschlagen. Die waren erst total verdutzt. Dann habe ich das erklärt, wie das ist und was passiert. Und dann, wie ich das filmisch umsetzen werde. Denn ich habe meine eigene Aura verfilmt. Sozusagen.
Das ist, glaube ich, die U-Bahn bei Frau Brandt.
Genau,
ne?
Die höre ich immer kommen oder hörte, bevor die Anfälle kamen. Und so macht man aus seiner persönlichen Sache eine Nachricht.
Gibt's No-Gos, wo der Sender dann doch sagt, das nicht?
Ich glaube, da gibt es ein generelles Missverständnis. Der Sender sagt nicht das und jenes.
Gut, der Redakteur des Filmspiels im NDR.
Das sind also zum Beispiel gibt es No-Gos oft von Seiten von Schauspielern, die sagen, das möchte ich nicht oder das spiele ich nicht oder das kann ich nicht. Aber es gibt nicht sowas wie Verbote. Das ist so nicht. Und es gibt natürlich No-Gos wie Anstand, Sitte und Moral. Hm. Es gibt immer irgendwelche Dinge, aber ich bin überrascht, wie wenig Vorgaben ich je gehört habe.
Wie lange sitzen Sie an einem Drehbuch?
Also wenn man die Zeit rechnet, die ich drüber nachdenke, das ist, glaube ich, die längere Zeit. Schreiben tue ich 4 Wochen, 4 bis 6 Wochen. Nachdenken tue ich ein halbes Jahr.
Hauptarbeit heißt, ist dann Plotentwurf, bis man es für sich so klar hat und auf den Karteikarten das stehen hat und dann arbeitet man das ab oder wie ist der Prozess?
Ja, nix Karteikarten. Ich mache das im Kopf. Ich mache das im Kopf und irgendwann schreibe ich die Geschichte als Exposé auf, möglichst vollständig. Das ist meine strukturelle Arbeit und dann setze ich mich direkt ans Drehbuch.
Jetzt haben wir so ein paar Elemente, glaube ich. Das haben Sie auch gesagt. Also Konflikt zwischen den Figuren ist natürlich was A, da kann man was zu schreiben. B, ist das auch, was man gerne guckt. Gibt es ein großes Muster, was Sie neben die Geschichte legen? Also, dass Sie wissen, keine Ahnung, in diesem, was wir gerade gehört haben, auf der Hälfte muss es mal so ein intensives Verdächtigen-Interview geben. Dann muss es irgendwo nach 2/3 einmal eine ganz tiefe Krise geben, aus der man sich nochmal erholt als Vorbereitung auf den Endkampf. Also, gibt es so ein großes Muster, was daneben liegt?
Nee, ich glaube, so schematisch ist es nicht. Eines ist klar, der schwierigste Teil und der ist die Mitte.
Warum?
Weil da sozusagen am wenigsten passiert. Wir haben oft einen ziemlich spektakulären Auftakt und wir haben das große Finale. Und der Weg zur Mitte, also in der Mitte, ist der schwierigste und da versucht man immer irgendwie einen Höhepunkt zu finden, der mitten in diesen 90 Minuten sitzt, um den Zuschauer wieder ein bisschen wach zu machen.
Das heißt sozusagen, Frau Brandts Epilepsieanfall ist dann schon, da gucken Sie, dass Sie das irgendwo
der
bei Minute...
Der war nicht zufällig in der Mitte.
Ja, genau, ich hätte jetzt gesagt, der war irgendwo zwischen Minute 40 und 50, offenbar war das auch so.
Ja, aber das habe ich wahrscheinlich sogar intuitiv gemacht. Ich weiß nicht genau, ich habe es nicht berechnet. Aber natürlich muss in der Mitte am meisten passieren und es ist auch am schwierigsten zu schreiben.
Was ist mit dem klassischen Whodunit-Konzept? Ist das noch was funktioniert oder ist es überholt?
Ich glaube, es funktioniert total. Ich schreibe es nie.
Warum
aber andere
nicht?
Tun es gerne und es wird gern gesehen. Ich glaube, das wird niemals sterben. Das ist ein gutes Schema-Format.
Warum ist das nichts für Sie?
Weil mich das so nicht interessiert. Mich interessiert nicht, wer war's. Mich interessiert, der war's. Und er hat es deshalb getan. Und was wird er jetzt als nächstes tun? Das interessiert mich.
Das heißt auch, um den letzten Killer-Tatort nochmal so als Beispiel zu nennen, man weiß, glaube ich, von Anfang an, es ist dieser Paketbringer, der Täter ist. Man ahnt das, glaube ich, von Anfang an und dann ist es relativ...
Man weiß es, ja.
Genau, man weiß es dann irgendwie auch relativ früh. Da haben Sie keine Angst davor, dass dann die Leute hergehen und sagen, ach, das ist ja, da weiß man es, das ist nicht so wahnsinnig spannend mehr?
Angst habe ich nicht. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, da kenne ich ja schon alles, sie erwarten den Whodunit. Aber ich habe noch nie anders geschrieben. Ich erzähle dem Zuschauer am Anfang alles. Und dann lade ich ihn ein, sozusagen mit mir zu schauen, was als nächstes passiert, denn das kann er nicht wissen. Daraus kommt die Spannung, die ist sozusagen mehr nach vorne gerichtet.
Das heißt auch, es geht vor allen Dingen darum, Menschen zu verstehen. Ist das so eine Antriebsfeder beim Schreiben?
Ich finde es wahnsinnig interessant. Die Vorstellung, wie bei der Frau am Fenster, eine Frau tötet die Frau von gegenüber und schaut dann aus ihrem Fenster zu, was passiert, wenn der Mann nach Hause kommt und seine Frau sucht. Das finde ich spannend.
Ist aber auch abgründig, oder?
Ja, es ist nicht weniger abgründig als der Whodunit, nur dass im Whodunit ja die gesamte Täterpsyche im Verborgenen liegt.
Und die legen Sie gerne offen?
Ja, natürlich. Ich versuche mich sozusagen mit dem Täter auf eine Stufe zu stellen, mich mit ihm zu verbrüdern, dem Zuschauer klarzumachen, darum hat er es getan. Was hätten Sie an seiner Stelle getan? Also ich versuche, den Täter plastisch zu machen. Ich glaube ja an das Böse in uns allen.
Oha.
Ja.
Haben Sie so das Gefühl, dass der Tatort ein Stück Olymp ist? Also in der öffentlichen Wahrnehmung ist es, glaube ich, schon der prominenteste Krimisendeplatz, den wir so in Deutschland haben, oder?
Ja, erstaunlich.
Wieso erstaunlich?
Ich glaube, er hat sich emanzipiert. Er ist in den letzten 20 Jahren, er hat eine lange Zeit so ein bisschen gedümpelt und plötzlich hat er sich entwickelt. Und jetzt ist er so ein Format, wo man alle Freiheiten hat und alles erfinden kann, wo die Besten zusammenarbeiten. Wo die besten Regisseure arbeiten, die besten Autoren. Also ich kann gar nicht kein besseres Format im Augenblick für mich finden als den Tatort, weil ich echt, sagen wir mal so, künstlerisch die Sau rauslassen kann.
Frage zum Abschluss. Sind Sie ein glücklicher Mensch?
Ja.
Sie sollen gesagt haben mal im Süddeutschen Zeitungsinterview, wer unglücklich ist, schreibt präziser.
Oh ja, weil es ja, wenn man ein glücklicher Mensch ist, ist man ja zwischendurch auch wahnsinnig unglücklich. Aber es ist ja sicherlich eine ganz allgemeine Befindlichkeit. Und natürlich schärft das persönliche Unglück zu bestimmten Zeiten das Empfinden und die Wahrnehmung. Das ist wahr.
Sascha Arango, Drehbuchautor, unter anderem vom Kieler und Leipziger Tatort und Grimme-Preisträger im D-Radio-Wissen-Interview. Dafür vielen Dank. Das sind die Momente, in denen man alles vergisst. Einfach abtaucht in die Geschichte. Ich zum Beispiel, ich liebe englische Krimis. Die Küste, das raue Wetter. Und dann ist da ein spannender Fall und Menschen, Kommissare, die mir nicht egal sind. Wie bei Vera Stanhope von Anne Cleves zum Beispiel. Die Krimi-Formel, warum wir morden, lieben, die Radio-Wissen-Redaktionskonferenz. Dabei muss man fairerweise sagen, dass Verbrechen heutzutage natürlich international sind. Es gibt 3 Morde in Kopenhagen, in Berlin und in Antwerpen. Und alle sehen irgendwie gleich aus, die Morde. Und um die zu lösen, braucht es ein internationales Team. Es braucht Leon aus Dänemark, es braucht Jackie aus Deutschland und Alicia aus Belgien oder Alicia aus Belgien. Unter anderem besetzt ist das Ganze, denn es ist ein Film oder eine Serie mit Lars Mikkelsen, unter anderem bekannt als Sherlock-Bösewicht in der letzten Staffel, und mit Jasmin Gerhardt, in Deutschland bekannt aus Kokowä. Und um das Ganze auf den Bildschirm zu bringen, braucht es viele Sendeanstalten. Mit dabei unter anderem sind die Dänen, die Schweden, die Belgier, die Österreicher, die Schweizer und die Deutschen. Produziert wird The Team, so ist der Arbeitstitel dieser Serie, federführend von der ZDF-Tochter Network Movie. Und Andi Wecker ist dort Produzent. Hallo Andi.
Hallo, guten Abend, hallo Sven.
Andi, wie ist die Idee dazu entstanden, ein solches Mammutprojekt aufzusetzen?
Ja, die Idee kommt ursprünglich in der Zusammenarbeit zustande zwischen den beiden dänischen Autoren, die in der Vergangenheit mit anderen Serienformaten viel Erfolg hatten und unter anderem Emmys gewonnen haben, und unserer Produktionsfirma als entwickelnde und federführende Produktionsfirma. Und direkt von vornherein mit dabei war das ZDF als Sender, der früh dran geglaubt hat und das auf dem ganzen Weg begleitet hat.
Das heißt, so wie ich das gerade so ein bisschen geschildert habe, so ist es tatsächlich auch angedacht. Das ist eine internationale Ermittlertruppe, die internationale Verbrechen löst.
Es ist eine Truppe, die ihr Vorbild in einem System hat, das von Europol ausgerufen oder gegründet wurde, das sogenannte Joint Investigation Team. Das ist eine Initiative von Europol, die immer dann zustande kommt, wenn grenzübergreifende Verbrechen passieren und die für jedes Verbrechen, das für jeden Fall aufs Neue eine Einsatztruppe aus den dafür am besten geeigneten Ermittlern aus den verschiedenen beteiligten oder betroffenen Ländern bildet. Und die dann eben grenzübergreifend schlagfertig, schnell, unbürokratisch arbeiten können. Joint Investigation Team nennt sich das. Das gibt es in Wirklichkeit und daran haben wir uns angelehnt. Und insofern ist es bei uns eben auch so, dass nach den drei Morden, die in den verschiedenen Städten in Dänemark, Belgien und Deutschland stattfinden, es danach aussieht, als wäre es der gleiche Täter. Deshalb muss man irgendwie zusammenarbeiten.
Jetzt arbeitet ihr daran international, auch innerhalb von Europa. Wie findet ihr Drehorte zum Beispiel, dass ihr genau wisst, das ist der Drehort, der da spielt, das ist der Drehort, der da spielt. Das heißt, die Arbeit muss doch lange schon vorher passiert sein.
Ja, sehr lang vorher. Die Vorbereitungszeiten sind natürlich groß und lang und vor allem bei so einem großen Projekt noch viel länger, als man das normalerweise kennt. Denn es ist klar, wenn man jetzt im Drehbuch eine Szene hat, die in einer Schlucht in Österreich spielt, dann kann man das schlecht in Dänemark auf dem flachen Land drehen. Das heißt, man muss nach Österreich und wenn man dahin muss, dann dauert das eine Weile, bis man dahin gereist ist mit den ganzen Leuten und das sich alles angeguckt hat. Das ist ganz anders, als wenn man eine normale Produktion in einer Stadt dreht, wo man eben mal nachmittags auf eine Location-Tour gehen kann.
Wir reden über eine Serie, ne? Das ist eine ganze Staffel von 8 Folgen, ist das richtig?
Richtig, 860 Minuten.
Wie viel?
Beziehungsweise in Deutschland, muss ich dazu sagen, wird es zusammengefasst, ausgestrahlt als 4x 114 sind es dann zusammen. Also so ein bisschen Kürzung drin durch Vorspann, Abspann. Geschichten. Und das ZDF strahlt das eben in dieser kombinierten Fassung aus.
Kannst du sagen, ungefähr wie viele Drehtage ihr insgesamt benutzt habt oder gebraucht habt?
Ja, so um die 130.
Boah. Ja. Und Alltagsarbeit? Also wie arbeitet ihr? Ihr habt Schauspieler aus verschiedenen Ländern, das heißt, weiß nicht, Arbeitssprache ist dann für alle Englisch oder wie funktioniert's?
Ja, ganz klar, Arbeitssprache ist Englisch. Das ist eben so, wie man das aus dem Urlaub kennt. Ne? Wenn man jemanden trifft, der auch kein Engländer ist, nutzt man Englisch in der Regel als Lingua Franca. Und verständigt sich ebenso und das, klar, hinter den Kulissen passiert ist, genauso wie es auch auf dem Schirm passiert.
Wie ist das in der Serie? Wird die komplett in Englisch gedreht?
Nee, das ist also im Prinzip so, wie ich es gerade angedeutet habe, dass nach einem ganz authentischen Konzept gedreht und gehandelt wird. Und zwar, wenn zwei oder mehrere Leute aus einem Land in der Szene miteinander zu tun haben, sprechen sie ganz klar ihre Landessprache. Sobald jemand, ein Kollege oder ein Täter oder was auch immer aus dem Ausland dabei ist, wird sofort auf Englisch umgeswitcht. Und so ist es halt. Kennt man es halt aus dem wahren Leben und das wollten wir beibehalten, um halt eben diese Verwirrung wegzulassen, dass man irgendwie plötzlich denkt, Moment, das sind zwei Deutsche, die reden miteinander Englisch, das ist ja komisch.
Was war aus deiner Perspektive bei diesem Mammutprojekt, ihr seid glaube ich jetzt so in den letzten Zügen der Produktion, bislang das größte Problem, wenn man es so nennen will, die größte Hürde?
Och, man sagt ja immer, Probleme gibt es nicht, nur Aufgaben.
Ich brauche Lösungen.
Lösung. Nein, es ist natürlich ganz klar, eine Zusammenarbeit über so eine große Fläche hinzubekommen, erfordert eine enorme Kommunikation. Und da entsteht dann manchmal Flüsterpost und da muss man eben von vornherein darauf achten, dass man alle gut informiert und mit allen Leuten sehr offen und schnell direkt kommuniziert und spricht. Insofern ist das ist sicherlich die größte Herausforderung bei dem Ganzen. Und dann ist es ganz klar so, die Herausforderung, einen guten Film zu machen, ist eben immer da. Also das muss man als Produzent, wie als Regisseur, wie als Autor, ist das eben das Teamwork, was bei jedem Projekt aufs Neue ganz klar das Allerwichtigste ist.
Sag uns kurz was, geplantes Sendedatum?
Noch nicht ganz klar, Frühjahr 2015.
Andi Wecker produziert The Team. als Tochterfirma des zweiten deutschen Fernsehens. Großes internationales Projekt. Dir vielen Dank dafür, dass du uns die Einblicke gegeben hast.
Herzlichen Dank auch.
Die Krimiformel, warum wir Morde lieben, die Radiowissen, die Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Wir setzen heute Abend so ein bisschen auf Schwarmintelligenz. Und dafür haben wir euch, warum wir Morden lieben. Wir sind heute Abend ein bisschen auf der Suche nach der Krimiformel, haben das gestern schon bei Facebook gepostet und euch gebeten, einen Fortsetzungsroman zu schreiben. Und hier waren wir stehen geblieben. Backstage.
Torge Hellmann setzte seine Bohrmaschine an den Schlosszylinder. Irgendein Scherzkeks hatte das Türschloss im Waschraum des Backstage-Bereichs mit Sekundenkleber zerstört. Komisch eigentlich. Heutzutage benehmen sich selbst die härtesten Musiker immer sehr viel besser als die Konzertbesucher. Als der Hausmeister die Tür öffnete, schlug ihm ein ätzender Geruch entgegen.
Als hätte die Putzfrau, die heute Reinigungsfachkraft heißt, einen ganzen Eimer Zitronensäure ausgekippt. Natürlich wurde im Green Day nur ökologisch korrekt geputzt, am Tresen wurde nur Bionade ausgeschenkt, das Bier kam aus der Ökobrauerei und auch Veganer kamen auf ihre Kosten. Was Torge Hellmann im Waschraum sah, war allerdings harte Kost und entsprach gar nicht der Political Correctness des Hauses, wo selbst die Musik noch mit der Hand gemacht wurde. Jemand hatte einen Schweinekopf aufgespießt, mit Essig übergossen und mit Kerzen verziert. Welches bizarres Ritual ist das denn, dachte Hellmann und setzte sich erstmal auf die nächste Klobrille. Der Schrei, der kurz danach durch den gekachelten Raum hallte, riss ihn sofort wieder hoch. Hermann, schluchzte eine junge, ganz in Leinen gekleidete Frau und warf sich vor dem Schweinekopf auf den Boden.
Beschwerden bitte per persönlicher Mitteilung an Claudia Knauer, die hat's gepostet und das ist noch nicht das Ende der Schweinekopf-Fahnenstange. Die Radiowissen, die Redaktionskonferenz. Warum wir Morden lieben, wir sind so ein bisschen auf der Suche nach der Krimi-Formel und jetzt kommt eine schlechte Nachricht. Also viele Leser und Zuschauer glauben ja wirklich, dass echte Menschen diese Filme drehen und Drehbücher schreiben oder Romane schreiben. Dabei geht das ja gar nicht. Also weil es viel zu viel davon gibt. Wer soll das alles machen? Die Wahrheit ist, das ist heute automatisiert, wie mein Kollege Christoph Sterz herausgefunden hat. Und eine ganz besonders wichtige Erkenntnis gibt es für ihn. Jahreszeiten spielen in der Branche überhaupt keine Rolle. Spannend ist es trotzdem.
Weißt du, Sven, es war ein Herbsttag im August, in einer Stadt, deren Name keine Rolle spielen soll. Ich war da einer brandheißen Sache auf der Spur. Die Recherche war mühsam und gefährlich. Aber dann stand ich da, in diesem düsteren Flur, und klopfte an die massive Stahltür.
Ja, komm jetzt rein. Sind Sie der Herr Storz?
Ja, genau.
Ja, ich würde Ihnen jetzt gerne einen Stuhl anbieten, aber wissen Sie, ich bin die meiste Zeit allein hier unten.
Mein Informant hatte mir schon gesteckt, dass ich's zu tun haben würde mit einem kauzigen Typen. Aber eben auch mit einem ganz großen Player auf dem Buchmarkt im Krimi-Bereich, der die Fäden im Hintergrund zieht. Der Mann, dessen Name von Verlagsmitarbeitern nicht genannt werden darf. Heinrich Müller.
Ja, Müller, also ist ja schön, dass wir uns jetzt hier so treffen in Ihrem 5-Quadratmeter-Loch, ein bisschen konspirativ. Aber also ich würde jetzt schon gerne auch den Hauptsitz Ihrer Firma sehen.
Ja, wie Hauptsitz? Das ist mein Büro hier.
Aber, also, ich dachte, Sie bringen doch diese ganzen Krimis, also Schweden, Franken, Eifel, was weiß ich. Ja, die bringen Sie doch raus. Ich meine, wo sind denn Ihre Mitarbeiter dann?
Ja, da stehen sie doch.
Wo?
Ja, da.
Meinen Sie die beiden Getränkeautomaten oder was?
Herr Storz, das sind keine Getränkeautomaten. Das ist der Krimi-Generator 2000 in zweifacher Ausführung. Da links haben wir das Modell Blutiger Schwede und rechts das Modell Banal und Regional.
Mysteriös. Mit schnellen Blicken scannte ich jeden Quadratzentimeter dieser verbeulten, blechernen Geräte ab. Diese beiden klapprigen Maschinen sollten hinter den ganzen Büchern stecken? Heinrich Müller drückte einen roten Knopf auf der linken Maschine. Auf dem Knopf stand ein einziges Wort. Rahmenhandlung. Und dann ging es los. Ich hörte Stimmen aus der Maschine.
Im Verregneten.
Drückend schwülen.
Tief. Verschneiten.
Ernst Kölstwick.
Schöttbula.
Rüttetötöt.
Mordet ein durchgeknallter.
Verrückter.
Introvertierter.
Hochintelligenter.
Kettensägenmörder.
Buchhändler.
Apotheker.
Auf blutrünstige.
Psychopathische.
Grausame Weise.
Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen. Heinrich Müller war kaum zu stoppen.
Ja, also ich, schauen Sie, das sind jetzt die zwei Blöcke, aus denen die Maschine dann die Schwedenkrimis zusammenbaut. Wie zum Beispiel, da muss man einfach da, so, schauen Sie her, ein bisschen und da verschiedene Knöpfe und dann drücke ich da und dann und jetzt schauen Sie her und dann kommt zum Beispiel sowas raus.
Im tief verschneiten Schöttbulla mordet ein wahnsinnig gewordener Rentner auf brutale Art und Weise. Seine Opfer sind fast ausnahmslos blutjunge Zahnarzthelferinnen. Bei seiner gefährlichen Suche nach dem skrupellosen Plombenzieher steht der erfolglose Drehbuchautor Johann Johansson lange Zeit vor einem Rätsel. Doch das Morden geht weiter. Eine Blutspur zieht sich durch das abgeschiedene Schöttbulla, bis Johann Johansson Auge in Auge mit dem Killer steht.
Irritierend, verstörend, was in dem kleinen Büro da gerade geschah. Müller blickte stolz zu mir, zu seinem kreidebleichen Besucher.
Ja, so funktioniert das, gell? Und mit den einzelnen Kapiteln kann man das dann ganz genauso machen. Wollen Sie vielleicht auch noch mal ein bisschen da?
Herr Müller, ganz ehrlich, nee, also das ist mir echt zu viel. Das reicht wirklich. Danke.
Ja, aber was ist jetzt mit den ganzen Regionalkrimis? Da haben wir doch noch gar nicht drüber geredet. Eifelhammer, Schwarzwald, Kommissar Hinterhuber, Mordkommission Schwaben 3. Mengen's nimmer?
Besser nicht. Ich hatte genug gesehen und gehört. Das Geschäft mit den Krimis, das war dann also doch noch dreckiger, als ich dachte. Und ich beließ es bei diesem einen Besuch und ich schwor mir bis zum Ende meiner Tage, dass niemand je erfahren soll, wo diese ganzen Krimis wirklich herkommen. Behalt's also für dich, Sven.
Ja, super, Christoph. Das hättest du mir vielleicht mal vorher sagen sollen. Inspiriert wurde Christoph Sterz vom Blog Der macht die Worte, die Radiowissen, auf der Suche nach der Krimi-Formel. Beispiel London, in einem der Luxushochhäuser. Erst fällt die Klimaanlage aus. Dann der Strom. Sämtliche Ausgänge sind verriegelt und Rauch strömt aus den Belüftungsschächten. M muss hilflos zusehen, wie ihre Freundin im 15. Stock panisch ein Fenster zertrümmert und hinausspringt. Und kurz darauf wird M verhaftet. Das ist der Klappentext zu Brixton Hill, geschrieben von Zoe Beck, Jahrgang 1975, schreibt nicht nur Romane, sondern auch Drehbücher. Ist jetzt in Berlin zugeschaltet. Hallo Zoe.
Hallo.
Zoe, Einfluss größer, Fernsehen aufs Buch oder Buch aufs Fernsehen?
Ach, ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Es hat schon immer so eine wechselseitige Geschichte. Also spätestens seit ich so in diesem Geschäft mit dabei bin, weil es immer wieder Drehbuchautorinnen und Autoren gibt, die dann auch Bücher schreiben und umgekehrt. Und natürlich sucht dann auch jeder Fernsehsender irgendwie im Buchbereich nach neuen Stoffen. Also von daher befruchtet sich das, glaube ich, schon sehr lange gegenseitig.
Glaubst du, dass es schwieriger ist für den Drehbuchautoren, der sehr aus dieser verdichteten Form kommt, einen Roman zu schreiben, also ein Krimi? Oder ist es schwieriger für den Krimi-Autoren, der auch gewohnt ist, lange Szenen zu schildern, in das dialogische Drehbuch zu wechseln?
Ich glaube, Letzteres ist schwieriger. Viele von denen, die ich kenne, die jetzt von der Drehbuchform gewechselt sind in den Roman, die haben gesagt, das war eine Erholung. Erstens, weil ihnen keiner reinquatscht.
Auch schön.
Das war so ungefähr das erste und wichtigste Argument. Und dann aber auch, weil sie da andere Dinge wagen durften und eben viel breiter erzählen konnten und auch mal Dinge machen konnten, die dann eben nach der Fernsehdramaturgie vielleicht nicht so ideal sind oder nicht so optimal sind. Und umgekehrt ist es dann doch, da merkt man dann, wie viel Handwerk dann ja, so ein Fernsehdrehbuch erfordert und wie man sich da doch auch knapp halten muss und auch dann darauf achten muss, wie viel kostet denn das eigentlich? Also wenn ich einen Hubschrauber im Roman rumfliegen lasse, dann ist das natürlich nicht so teuer, wie wenn der dann nachher auf dem Bildschirm zu sehen ist und dann kriege ich den vielleicht rausgestrichen.
Schreibst du lieber Romane-Krimis oder Drehbuch-Krimis?
Ich schreibe gar keine Drehbuchkrimis. Ich war da und bin da immer mal so als Ideengeberin und Exposé-Schreiberin. Ich mache tatsächlich nur noch Romane. Ich habe früher sehr viel mehr fürs Fernsehen gearbeitet. Und das Romanschreiben macht mir tatsächlich doch eine ganze Menge mehr Spaß.
Was ist für dich ein guter Krimi?
Im Fernsehen oder?
Nee, im Roman.
Im Roman. Stilistisch gut und interessantes Thema und etwas, was ich gern lese. Ich kann das jetzt gar nicht so genau.
Anders gefragt, worauf achtest du selbst, wenn du dich an einen Krimi dran setzt, den du selbst schreiben magst?
Auch da, dass er spannend ist. Ich überlege gerade, das ist ja immer so eine eigentlich eine sehr offensichtliche Frage, aber es muss ein gutes Buch sein. Das ist wirklich die einzige Antwort, die ich da immer wieder geben kann. Es muss ein gutes Buch sein. Ein gutes Buch ist gut geschrieben. gut geplottet und hat interessante Figuren, spannende Figuren und ein spannendes Thema. Und es muss nicht auf jeder Seite jemand sterben oder in jedem Kapitel, das überhaupt nicht.
Hast du für dich erst Figuren oder sagst du erst, da ist eine Handlung, ein Stoff, der mich interessiert?
Meistens erst die Figur, aber mit der Figur oder an der Figur hängt dann auch ganz oft das Thema dran. Also dass diese Figur aus einem bestimmten Kontext kommt und dadurch dann auch ihr Thema und möglicherweise auch im Idealfall auch ein größeres Thema mitbringt.
Kannst du mal ein Beispiel erläutern?
Ja, jetzt hat es ja gerade den Klappentext von Brixton Hill vorgelesen. Mhm. Das war, das ist da zum Beispiel eine Frau, die zwischen diesen, ja, zwischen den Welten agieren möchte, also zwischen dieser stinkreichen Immobilienwelt, aus der sie eigentlich dann auch kommt. Und andererseits hat sie aber doch irgendwo ein Gefühl für soziale Gerechtigkeit. Und das kommt ihr dann in dieser Geschichte, also dieser Gegensatz, den sie in sich trägt, der bricht dann in dieser Geschichte auf. Also diese Gegensätze, das ist ja das, was dann die Spannung überhaupt erst erzeugt.
Wie machst du das handwerklich? Also fängst du wirklich vorne an und schreibst dann an einem durch oder schreibst du schon mal Szenen, die dann in der Mitte sind oder
so? Nee, das kann ich gar nicht. Also da mache ich mir vielleicht Notizen, dass ich das irgendwie ganz spannend finde, wenn das und das und das und das noch käme. Das kann dann sein, dass ich niemals diese Szenen schreibe, weil sich dann plötzlich dann doch irgendwie alles anders entwickelt. Das ist ja auch immer so, was Lektorinnen ganz gerne haben, so ein Exposé am Anfang. Mhm. Und man erzählt ihnen ganz viel und dann kriegen sie das Manuskript und dann sagen, ja, das hast du mir aber anders erzählt. So, ja, naja, es wird irgendwie dann anders gelaufen. Aber ich schreibe wirklich von vorne nach hinten.
Wie lange brauchst du? Kannst du das sagen?
Nee, da ist ja die Entwicklungsphase, wenn man das Exposé schreibt und so die Figuren sich überlegt und dann kommt die reine Schreibphase. Das sind dann schon mal 2-3 sehr intensive Monate. Mhm. Und dann geht es ja nochmal an die Lektorin und Redaktion und so und es wird nochmal ein bisschen geschliffen und umgearbeitet, aber also ich glaube so diese Kernzeit, das sind wirklich 2-3 sehr, sehr intensive Monate, wo ich mich da einschließen muss und nichts anderes machen kann.
Das heißt aber, wenn du selbst dann, sagen wir mal, das Ding am Stück das erste Mal Selbstkorrektur liest, so ein kritisches Merkmal für dich ist letztendlich, ist das eine spannende Geschichte, die ich da lese?
Das kann ich interessanterweise selber überhaupt nicht beurteilen.
Aber die Distanz fehlt?
Genau, da fehlt total die Distanz. Ich schaue dann nur, dass es mir von Szene zu Szene innerhalb der Szenen dann auch sprachlich gefällt und dass da keine logischen Brüche drin sind. Das ist das Einzige, was ich dann noch machen kann, weil ich bin zu nah dran. Da brauche ich dann wieder den Abstand und jemanden, der mir dabei hilft. Und dazu hat man ja dann den Verlag.
Sagt Zoe Beck, ist Jahrgang 1975, Drehbuchautorin und schreibt auch Romane, heute Abend zu Gast gewesen in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Dir dafür vielen Dank. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz hat die Krimi-Formel gefunden. Eine gute Geschichte muss es sein. Und wir haben von euch eine Krimi-Fortsetzung schreiben lassen und die gute Geschichte geht so weiter.
Torge Hellmann setzte seine Bohrmaschine an den Schlosszylinder. Irgendein Scherzkeks hatte das Türschloss im Waschraum des Backstage-Bereichs mit Sekundenkleber zerstört. Komisch eigentlich. Heutzutage benehmen sich selbst die härtesten Musiker immer sehr viel besser als die Konzertbesucher. Als der Hausmeister die Tür öffnete, schlug ihm ein ätzender Geruch entgegen.
Ihm bot sich ein Bild des Grauens. Johnny Smörebröt, Leadsänger der Trash-Metal-Combo Killfighters, kniete Hände und Kinn auf dem Porzellanrand vor einem der Waschbecken. Sein Hemd hatte er zu einer Art Turban um den Kopf gebunden. Die Hose war heruntergelassen und gab den Blick frei auf ein gigantisches Arschgeweih. Er war über und über mit Sekundenkleber überschüttet, fast wie in Glas. Daher der beißende Geruch, dachte sich Torge Hellmann noch, als er einen Schritt in den Waschraum tat, um zu sehen, ob er allein war. Es machte Klick und Hellmann blieb wie angewurzelt stehen. Eine Flamme schoss aus einem Campingkocher, der auf Smörebröts leblosen Körper gerichtet war. Binnen Sekunden stand Smörebröt in Flammen, Rauch erfüllte sofort den kleinen Waschraum. Quietschend und zappelnd unter der ungeheuren Hitze gab Johnny Smörebröt seine letzte Vorstellung. Alter Schwede, wer macht das am Ende wieder weg, entfuhr es Hellmann.
Dann versuchte er zu erkennen, wer den Campingkocher in den Händen hielt. Torge Hellmann war überrascht. Es war ein Känguru. Hallo, sagte das Känguru. Tach, sagte Torge. Ich hasse schwedische Metalmusik. Das Känguru verkohlte gekonnt den letzten Rest von Johnnys Möhrebröt. Dann ließ es den Campingkocher fallen und hüpfte davon. Durch eben jene Tür, die Torge kurz zuvor mit seiner Bohrmaschine geöffnet hatte.
Jetzt reicht's, dachte sich Hausmeister Hellmann, machte die Tür wieder zu und flüsterte zu sich selbst: Torge, Hausmeister war eh nie was für dich. Torge Chris. Hellmann wurde im Backstage-Bereich nie wiedergesehen.
Christopher D., Tonika Harenz und Andreas Peter haben die Fortsetzung geschrieben. Vielen Dank dafür. Die Redaktionskonferenz für heute geht dem Ende entgegen. Wir haben nach dem Krimi-Rezept bzw. nach der Krimi-Formel gesucht und geguckt, warum wir Morden eigentlich lieben. So, Christina, jetzt sag mal eben, warum?
Warum? Tja, so ganz genau kann ich das noch immer nicht sagen, aber ich glaube, man wird ganz, ganz früh angefixt. Das ist der Grund. Wir haben ja vorhin gehört von Håkan Nesser, dass Astrid Lindgren dran schuld ist. Aber wenn ich mich so zurückentsinne, bei mir hat es auch ganz früh angefangen. Ich habe wirklich verschlungen Miss Marple, die Geschichten von Hercule Poirot, die drei Fragezeichen, Abenteuer um, das waren ja auch alles so Rätselgeschichten.
Im Hörspiel Professor Van Dusen, die drei Fragezeichen, TKKG.
Ja, also ich glaube, es liegt halt so in unseren Konsumwurzeln.
Das kann gut sein. Wenn ihr das Ganze nochmal nachhören wollt, auf der Suche nach den Rätseln und nach den Lösungen dazu, dann könnt ihr das machen. dradiowissen.de ist die Homepage, die ihr davon braucht. Ich bin Sven Preger. Morgen mit der Redaktionskonferenz sind wir wieder da. Ich glaube ja, dass das beim Krimi so ist, dass wir im Krimi am Ende da sitzen und sehen des Rätsels Lösung. Und das ist besser als in unserem eigenen Leben.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.